Ja, thank you for the kind introduction.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein. Ich glaube, sind wir alle. Und für mich ist das was ganz Besonderes, denn als ich zum ersten Mal im Kongress war, war es genau vor 10 Jahren, 2015, mit einem Talk über Rowhammer auf dieser Bühne. Und ich war, glaube ich, auch, also das war damals der größte Vortrag, den ich je gemacht habe. Und ja, es war sehr beeindruckend. Ja, mein erster Kongress-Talk war auch hier, aber erst vor einem Jahr und nicht vor 10 Jahren. Aber du wirst hier auch wieder in 9 Jahren sein, oder? Ja, es ging um ein ähnliches Thema, auch um Rowhammer. So, sie waren beide über Rowhammer. Erklären wir nochmal kurz. Rowhammer ist ein Störungsfehler auf DRAM. Also geben wir mal einen kurzen Überblick über DRAM. Also, wir haben diese grünen Schokotafeln. Das ist das Kurzzeitgedächtnis von eurem Computer. Das nennt sich der System-DRAM. Und dann haben wir da bestimmte Kanäle, wo wir tatsächlich Speicherzugriffe parallelisieren können, also dass sie schneller sind. Und dann haben wir ein einzelnes DIMM und auf diesem einzelnen DIMM haben wir... wir haben auch die andere Seite, also die Chips können auf beiden Seiten sein. Das nennt sich dann ein Rang und dann haben wir einen einzelnen Chip darauf mit einer Bank darauf. Und ein Chip hat eine Bank? Nicht genau. Also diese Chips sind auch aufgeteilt in Bänke. Also man möchte im Chip auch sehr viel Parallelismus haben. Also ein Teil jeder Bank ist in jedem Chip drin. Und dann sind diese Banken aus Zeilen aufgebaut und davon hat man ganz viele und die sind alle 8 Kilobyte groß und dann hat man einen Zeilenpuffer unten, aber da komme ich später dazu. Und durch diese 8 Kilobyte Zeilen oder ich glaube 8192 mal 8 einzelne Bits sind da drin und die müssen irgendwo hin in diesen Zeilenpuffer da unten, damit man sie auslesen kann. Und das funktioniert durch diese Bitzeilen oder Spalten, die wir im DRAM haben. Natürlich, wenn ihr über ein Betriebssystem nachdenkt, dann sieht es nicht so aus. Also 8 Kilobytes ist keine Größe, mit der ein Betriebssystem normalerweise arbeitet. Das sind eher Seiten von 4 Kilobyte. Und auf älteren Systemen sah es ungefähr so aus, dass man eine Seite hat und dann die nächste Seite und die zusammen sind dann eine Reihe. Aber heutzutage ist es etwas komplizierter. Ja, warum heißt es überhaupt DRAM oder dynamischer RAM? Das sieht für mich etwas statisch aus. Ja, die tatsächliche Information ist in Kondensatoren gespeichert und wenn ihr in Physik aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass diese Kondensatoren ihre Kapazität, ihre Spannung verlieren. Deswegen muss man sie auffrischen und die Auffrischrate, damit wir die Information im DRAM auch behalten können. Und dieses Auffrischen, dieses kleine Schluckauf passiert normalerweise ungefähr alle 64 Millisekunden, normal ein bisschen schneller für DDR5. Und ein interessanter Teil davon ist, dass wenn man Informationen aus einer Zeile ausliest, ist das destruktiv. Also wir zerstören damit die Information, die in dieser bestimmten Zeile drin ist. Und um den Wert zu behalten, während wir ihn auslesen, haben wir diesen Zeilenpuffer. Also die Werte ändern sich dynamisch die ganze Zeit im Speicher. Okay, aber was ist jetzt dieser Zeilenpuffer? Naja, um es einfach ein bisschen zu illustrieren, haben wir hier unseren Chip und wir haben etwas Information hier in Zeile 1 gespeichert und wir würden jetzt gerne aus dieser Zeile lesen und verschieben sie erst in unseren Zeilenpuffer und während wir das machen, zerstören wir die Information, die in dieser bestimmten Zeile ist und dann würden wir gerne etwas anderes lesen. Dann müssen wir zuerst die Information zurück in diese spezielle Zeile speichern, weil wir sie gerne da behalten würden. Okay, das heißt, DRAM funktioniert so, aber ich habe etwas über Rowhammer gesehen und ich kenne den Titel dieser Zeilen. Was ist Rowhammer? So, diese Zellen können ihre Spannung verlieren, aber sie können das auch verlieren, wenn man etwas in der Nähe zugreift. Also wenn man nur die eine und die andere Zeile zugreift und dann flasht man diese Zeilen aus dem Cache, damit man tatsächlich den DRAM liest. Und das macht man in einer sehr engen Schleife und das macht man schnell genug. Und wenn man Glück gehabt hat, dann ändert sich ein Bit in der Mitte einer Zeile, die man tatsächlich nicht mal zugegriffen hat. Denn, wie wir am Anfang gesagt haben, da sind vielleicht 8 Kilobytes oder mehr in der Mitte, die das Betriebssystem einem anderen Bit-Prozess zugewiesen hat, vielleicht sogar der Seitentabelle oder einer anderen Kernel-Datenstruktur. Wir haben einseitiges Hammering gesehen, das kann man einfach machen. Doppelseitiges, da braucht man ein bisschen mehr Informationen, da muss man spezielle Zeilen angreifen. Und One-Location ist wieder ein bisschen einfacher, braucht man nicht so viel Informationen dazu. Und es gibt noch viele weitere Hammering-Techniken, die man über die Jahre gefunden hat und sie funktionieren auf verschiedenen DDR-Generationen. Okay, aber DRAM ist ja eigentlich flüchtig. Können wir nicht einfach neu starten? Na gut, es ist ja der Systemspeicher. Dann wirst du alle Informationen verlieren, die du hast. Können wir diese Zugriffsmuster erkennen und dann etwas schwarze Magie machen, um Rowhammer zu verhindern? Ja, es gibt diese schwarze Magie, das heißt Target Row Refresh, also die Zielzeile aufzufrischen. Das ist das, was die Industrie macht, um gegen Rowhammer sich zu verteidigen. Wir haben hier zwei Sachen. Auf der einen Seite haben wir den Sampler und auf der anderen Seite haben wir den Verhinderer. Der Sampler sucht nach dem Speicherzugriffen und zählt die Zugriffe in einer bestimmten Zeile. Und wenn ein Rowhammer-Angriff läuft, dann zählen wir einfach, wie oft eine Zeile zugegriffen wurde. Und wenn es einen bestimmten Schwellenwert erreicht, dann gibt der Sampler einen Alarm an den Verhinderer oder den Inhibitor und der frischt dann diese Opferzeile auf, um zu verhindern, dass Rowhammer-Angriffe laufen. Und das Gute daran ist, diese Implementierung ist in Hardware, sie ist proprietär, sie ist, hängt von jedem Hersteller ab, das ist sicher. Aber das klingt ja etwas wie Security by Obscurity. Ja, und man kann das auch kaputt machen. Das gibt das Blacksmith-Paper von vor ein paar Jahren. Das hat gezeigt, man kann Muster finden, die funktionieren. Sie haben es mit verschiedenen Charakteristiken gemacht und sie haben auf allen 41 Dims, die sie getestet haben, Bitflips gefunden. Also, du redest von diesen komischen Aggressorreihen. Soweit ich weiß, wenn ich ein Programm schreibe, habe ich doch virtuelle Adressen. Wie komme ich von einer virtuellen Adresse zu einer Angreiferzeile? Ja, das ist knifflig. Also da kann man aber reverse engineeren. Wir haben ja vorher gesagt, es gibt verschiedene Banken und für uns ist wichtig, wir haben Speicheradressen, die in der gleichen Bank sind, damit wir eine naheliegende Zeile angreifen können. Und wenn wir jetzt zwei Speicheradressen nehmen und sie sind auf der gleichen Bank, dann, wenn wir die Zeit messen, und dafür können wir die CPU verwenden, da gibt es den Timestamp-Counter dafür, da können wir die Auflösung der CPU-Frequenz kriegen und wir können die Zeit messen. Und wenn das langsam ist, dann heißt es, diese zwei Speicheradressen sind in der gleichen Bank, weil sie sich den Zeilenpuffer teilen, weil man muss es ja zurückschreiben und dann dauert es länger. Wenn wir zwei Adressen haben, die auf verschiedenen Banken sind, dann würde es schnell gehen, denn die haben eigene Zeilenpuffer. Das heißt, da gibt es einen Zeitunterschied, das ist ein Seitenkanal. Ja, hier kann man sehen, man kann das ausnutzen, um etwas... Okay, nein, wir haben hier keine Zeit für Seitenkanäle. Was ist mit diesen Adressfunktionen, die wir reverse-engineeren müssen? Ja, wenn wir uns die physikalische Adresse anschauen, mit der wir hier arbeiten, einige dieser Bits sind vielleicht der Zeilenindex, weil wir sehr viele Zeilen haben. Das ist die größte Dimension, die man DRAM-Module hochskaliert. Also man macht einfach mehr Zeilen rein. Dann gibt es die Spalten, das ist eine feste Zahl, immer das gleiche. Und dann gibt es einen Offset, der da drin ist, der für die Cache-Zeile verwendet wird. Aber wir hatten diese DRAM-Banken. Wie kriegen wir die denn raus? Martin, wir haben das dir als Thema gegeben. Ja, natürlich habe ich mir das angeschaut. Es funktioniert so, wir verwenden mehrere Offsets der physikalischen Adresse, kombinieren sie mit XOR und dann kriegen wir ein Bit als Ergebnis. Und in diesem Beispiel ist das Bankbit 0. Wir können das mit einer Bitmask darstellen, indem wir 1 in die Bits, die wir verwenden, schreiben und die 0 in die Bits, die wir nicht verwenden. Und das, diese Bitmask repräsentieren wir dann als hexadezimalen Wert, wie man es normalerweise macht mit diesen Bank-Adressierungsfunktionen. Natürlich haben wir nicht nur ein Bit, denn mit einem Bit können wir nur unterscheiden zwischen zwei Banken. Deshalb brauchen wir noch ein Bankbit. Das ist Bankbit 1, funktioniert genau gleich wie Bankbit 0. Und dann brauchen wir noch eins, Bankbit 2. Und was ihr sehen könnt, das überlappt jetzt. Also Bankbit 2 verwendet einige der Bits wieder, die wir schon für den Zeilenindex verwendet haben. Aber das ist kein Problem, es ist einfach so. Also denken wir mal, wir haben Bankfunktion Nummer 2, Nummer 3. Und dann machen wir die alle zusammen und haben 4 Bankfunktionen. Das heißt, wir haben 4 Bits und das heißt, wir können 2 hoch 4, also 16 DRAM-Banks mit diesem Ansatz adressieren. Und die willst du reverse-engineeren. Ja, wir haben es zumindest funktioniert. Und die gute Nachricht ist, gibt es einen Mechanismus, mit dem wir uns sicher sein können, dass die Adressierungsfunktionen korrekt sind? Ja, wir haben etwas veröffentlicht dieses Jahr. Wenn wir eine Adressierungsfunktion entfernen, dann heißt es, eines der Bits, nennen wir mal das beliebige, und dann können wir nur die Hälfte der Banken adressieren. Das heißt, wenn wir 4 Banken haben und eine entfernen, dann haben wir nur noch 3. Dann mit 2 hoch 3 können wir nur noch 8 Banken adressieren. Unsere 16 haben wir 16. Das heißt, wir verlieren die Hälfte der Banken und das sollte den Correctness Score verringern, wenn wir das gruppieren. Und genau das könnt ihr in diesem Graph sehen. Also wenn wir aber wir reduzieren die Effektivität zu 50%. Wenn wir 2 entfernen, dann haben wir noch 25%. Und wenn wir 3 entfernen, dann haben wir nur noch 12,5%. Und wenn die Funktionen nicht korrekt sind, dann würde es nicht dem erwarteten Verlauf folgen. Okay, gehen wir vielleicht mal zu dem, was sich dieses Jahr geändert hat. Das hier war jetzt eine Zusammenfassung, das kennt ihr vielleicht schon. Was ist im letzten Jahr Neues passiert? Es gibt den Column Disturbed Error. Wir haben in Vorschau schon gesagt, dass diese Bitlines nicht begrenzt sind auf die DRAM-Subarrays, sondern sie gehen auch durch Subarrays, die daneben liegen. Also wenn wir eine Zeile in einem Subarray zugreifen, in der Mitte, dann aktivieren wir alle Bitlines, die auch in den benachbarten Subarrays sind. Und wenn wir das mehrmals machen, also wir aktivieren die Zeile nochmal, wir aktivieren alle Bitlines und deshalb gibt es dann auch Störungsfehler in den Bitlines, die weiter weg sind als die Zeilen, die man normalerweise für Rowhammer verwendet, was nur die Zeile direkt daneben wäre. Okay, das ist ein Problem. Und wir haben noch einen Rowhammer-Angriff. Auf modernen GPUs haben wir auch DDR-Speicher. Und wenn die Firma uns fragt, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Bildern? Naja, es ist das gleiche Bild. Wenn wir DDR auf GPUs haben, sollte man ja da auch Rowhammer machen können, oder? Ja, Rowhammer funktioniert auch auf GDDR6. Also wir haben herausgefunden, man kann Rowhammer-Angriffe auf GPUs laufen lassen. Also sollte ich meine 3090 verscherbeln? Noch nicht. Aber das Interessante ist, man kann nicht einfach Sachen aus dem Cache rauswerfen mit dem Befehl, den wir vorhin gesehen haben, sondern wir brauchen eine spezielle Methode. Es ist etwas komplizierter, aber wir haben es geschafft, Machine Learning Modelle von einer Präzision von 96% zu 0,02% runterzukriegen.
Not on consumer graphic cards.
Aber noch nicht auf Verbrauchergrafikkarten, aber auf der Server-Attacken. Aber die Attacken werden besser. Mehr Angriffsmöglichkeiten. Eine neue Publikation über Payloads. Also letztes Jahr haben wir Fingerprinting geschrieben über 8 Geräte. Dieses Jahr haben wir eine neue Publikation, wo wir es auf 98 Systeme gemacht haben. Und wir haben eine 99,91%ige Fingerprint-Genauigkeit bekommen. Das ist sehr beeindruckend. Wie viel waren das? 98? Und das funktioniert über 98 DIMMs und über längere Zeit? Ja. Wir haben das über eine längere Zeit gemacht, über ganze 10 Tage. Für alle nicht. Wir haben es nur auf 10 getestet, aber von diesen 98. Dann haben wir gesehen, dass es einigermaßen funktioniert. Und dann haben wir es nochmal mit allen Geräten über 4 Wochen, 4 Hot, aber nicht. Aber am Ende müssen wir manche Systeme tauschen. Wir hatten nicht genügend DIMMs. Also war es etwas konfus am Ende. Also wahrscheinlich ist es möglich. Wir haben eine weitere Publikation, wo Rohammer auch funktioniert, wo ECC eingeschaltet ist, also ECC-geschützten RAM. Die Researcher haben sich auf TR-Sampler spezialisiert und der ECC-Matrix wurde zurückentwickelt. Und damit konnten die entsprechenden Ablaufpfade gefunden werden. Und das resultierte in nicht detektbaren Angriffen. Weil wir haben letztes Jahr ECC-Attacken schon angesprochen. Aber wir haben diesmal gezeigt, dass es auch auf DDR4 funktioniert. Wenn man jetzt auf den DDR-Standard guckt, findet man einige spezielle Statements da drin. Zum Beispiel diese Refreshes. Die müssen oft genug passieren, aber im Standard steht, manchmal ist es erlaubt, diese Refreshes zu postponen. Da haben wir ein Problem. Dann gab es das Rohammer Paper und dann haben sie sich überlegt, wie kommen wir überhaupt in diesen Status, wo die Refreshes aufgehoben werden? Also die Idee ist, also wir haben dann so lange, dass es irgendwann dahin kommt und dann passiert das. Und dann haben wir wieder Bitflips. Das ist nur auf DDR4. Was ist über DDR5? DDR5 ist schwierig zu hämmern, denn da sind einige Änderungen mit DDR5. Das erste ist, wir haben eine höhere Refresh-Rate. Das bedeutet, wir haben ein Problem, wir haben weniger Zeit, um diese Attacke zu fahren. Und zudem haben wir ein neues Refresh-Kommando. Zuallererst refresht es auch benachbarte Zeilen. Und es gibt uns mehr Zeit, um gegen entsprechende Rohammer-Maßnahmen vorzugehen. Es gibt also ein besseres Refresh-Kommando, was etwas langsamer ist. Also hört sich an wie eine Möglichkeit, aber dann müssten alle Geräte doch sicher sein, oder? Aber es ist wieder proprietär und es ist optional. Und wir haben auf On-Chip ECC mit DDR5. Das bedeutet auch, wir können einige Dinge fixen von den Bitflips, die dort passieren. Und ja, die TRS-Sampler auf DDR5 funktionieren auf längeren Intervallen. Und ja, bedeutsam hier ist, dass der TRS-Sampler werden auch die Speicherzugriffe getrackt. Das ist alles proprietär. Und was ist das? Was ist dieser rote Punkt hier? Diese roten Punkte sind, lass uns sagen, das Zählen funktioniert manchmal nicht so präzise und vergisst einige der Speicherzugriffe, also ein paar Zeitpunkte, und zählt sie nicht. Ja, sie zählen erstmal zu zählen. Also kann man das ausnutzen?
Ja.
Das Phoenix Paper hat also schon dargestellt, wie die Attacke genau in diesen Punkten funktioniert, wo dieser Sampler das nicht mitbekommt. Lass uns jetzt zu den Resultaten von der Studie kommen, die wir letztes Jahr vorgestellt haben. Vielleicht nochmal, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Am Anfang konnten die Nutzer zustimmen, ob sie an dieser Studie teilnehmen wollen, und da konnten wir das zurückentwickeln. Und dann haben wir das verifiziert und entsprechend haben wir einige der Rohammer-Tools ausprobiert und der Nutzer hatte ja zugestimmt, dass wir das hochladen dürfen. Mhm. Also im Grundsatz war das so, wir haben also bootable USB-Sticks ausgegeben, also hier. Wir wussten, niemand würde das benutzen, also. Und wir sagten auch, wir haben auch den Hash auf der Webseite, also kann man das verifizieren, ob das richtig ist. Wie gut funktionierte das? Wir hatten einige kleinige Probleme damit. Was war das Problem? Zuallererst, wir Wir, also du und deine Familie, hatten kein Weihnachten, sondern ihr wart dabei, Hunderte an USB-Sticks, Tausende. Also billige. Wir müssen natürlich kosteneffizient sein. Aber wir hatten da ein kleines Problem mit dem Framework. Die Idee war, eine kurze Zusammenfassung für die Nutzenden zu schreiben. Und auf den ersten System, wir gemacht hatten, dauerte es 8 Stunden zu flashen. Also in der Zeit haben wir noch mehr geflasht. Es sah dann irgendwie so aus. Und dann haben wir festgestellt, da ist ein Bug und die anderen Sticks haben wir nicht mehr gefixt. Also hatten wir plötzlich 2 verschiedene Hashes. Billige USB-Sticks. Was war das Problem damit? Wir hatten das Problem, dass da waren kleine Kratzer, wenn wir die über den USB-Stick anstecken. Wir können ein bisschen Tape benutzen, aber dann hatten wir das Problem, wenn wir das Tape abgezogen haben, dann ging der Lack ab. Dann sehen sie so aus. Also können wir WD-40 benutzen. Wir haben also den gesamten Engineering Flowchart hier benutzt in unserer Studie. Wir haben das auch genauso gemacht. Und dann haben wir WD-40 drauf gemacht und Tape und haben wir sie geflasht in parallel. Dann haben wir das Tape wieder entfernt und dann hatten wir irgendwie Klebereste und dann haben wir Isopropanol benutzt, um das Ganze zu polieren. Und am Ende hat das Ganze funktioniert. Es ist sehr viel langsamer, als wir dachten, aber es funktioniert. Wenn ich mir das dachte, so fing es an und ihr habt immer mehr davon geflasht. So funktioniert das. Am Ende sah es ungefähr so aus. Lass uns über die Resultate reden. Was sind denn die Resultate von dieser Studie? Wir werden uns auf das Reverse Engineering beschränken und dann ein bisschen über die Hammer Tools. Also was über das Zurückentwickeln. Es hat nicht so gut funktioniert. Am Ende haben wir 1006 Datensätze bekommen und hat an 50% der Rechner nicht funktioniert. Und die anderen Systeme hatten wir das manchmal abzuschalten. Denn die Nutzer hatten eine kürzere Laufzeit selektiert und das war nicht genug fürs Reverse und andere waren. Und auf manchen hat 1 GB große Pages nicht funktioniert und und auf anderen haben das einfach gecrashed und manche hatten sehr andere Fehlerzustände und wir wussten ja nicht, was da wirklich durchgelaufen ist und es wurde reported und hat also nicht so ganz gut funktioniert. Am Ende war jetzt diese offene Frage für die forschende Community. Wir hatten also nicht korrekt zurückentwickelte Adress-System-Funktionen. Also wir können ein bisschen am Ende herausfinden, wie die wirkliche Nutzbarkeit von Rohhammer-Attacken ist von dieser Challenge. Also was ist jetzt mit den Rohhammer-Tools? Wir haben uns natürlich auch die verschiedene Erfolgsrate der verschiedenen Rohhammer-Tools angeguckt und wir haben gesehen, dass FlipFloyd da wo die meisten Läufe gegeben hat, wo der Zurückgabecode 0 war, also wo wir nicht gecrashed sind. Also genau, ja, das war hier der Grund. Aber wir haben auch ein paar andere. Wir hatten Crashes, zum Beispiel in diesen 2. Da haben die Tools eine große Page gebraucht und das OS gab die nicht her. Und dann hatten wir die hier, wo das Address Reverse Engineering nicht funktioniert hat. Das hatte Martin ja bereits gesagt. Und ein paar andere Fehler, die hier auch passiert sind. Dann gab es einen kleinen Spezialfall für Bugsmith. Wo die Adress-Zurückentwicklung musste neu kompiliert werden, dann hatten wir diesen kleinen Fehler hier. Das war irgendwie kaputt. Der ganze Compile-Prozess hat nicht funktioniert. So, was ist also jetzt das Ergebnis hiervon? Viele der Rohhammer-Tools haben nicht funktioniert, weil manche der DRAM-Funktionen nicht da waren. Und am Ende war das jetzt auch so ein bisschen so, dass manche davon, die 1 GB Huge Pages nicht bekommen haben. Was bedeutet das jetzt über die Bitflips am Ende hier? Natürlich. Also Rowhammer JS war das Tool, was am besten funktioniert hat. Danach Backsmith. Da gibt es einen kleinen Unterschied zwischen, manche waren auf DDR3 gut und manche, also nur auf DDR3 für, und manche auch nur auf DDR4 funktioniert. Also es hängt mit dem Muster zusammen. Wenn wir auf DDR4 arbeiten, da gibt es Muster, die etwas komplexer sind. Auf DDR3 können wir schnellere und mehr effiziente nutzen. Wir haben allerdings herausgefunden, dass 126, also 12,5% von diesen 1006 Datensets waren davon waren vulnerabel zu unseren komplett automatisierten Rowhammer-Attacken. Also 12,5% sind davon weaponizable. Lass uns jetzt sagen, wenn ich jetzt einen neuen Rechner kaufen will, welchen Vendor soll ich jetzt auswählen? Wir haben uns das angeguckt für Intel und AMD und die Prozessoren, die genutzt wurden von den Nutzenden, und wir haben mehr Bitflips gesehen mit Intel-Prozessoren und sehr, sehr wenige mit AMD. Und der Grund dafür ist sehr einfach, weil die Tools dafür ist mehr für Intel fokussiert. Insbesondere die Zeit zum Schreiben, also wenn wir damit angefangen haben, mit diesem Framework, da gab es kaum AMD-Rowhammer-Tools, also konnten wir auch keine anbauen in diese Studie. Aber wir haben trotzdem welche gefunden, also auf AMD. Also natürlich bedeutet das, dass selbst wenn man auf einer lokalen hämmert, dann findet man meistens auf. Und dann hatten wir auch ein paar von den anderen Systemen. Und dann haben wir festgestellt, dass manche Leute das auf RISC-V basierten CPUs versucht haben. Also die Zusammenfassung ist, die meisten Tools sind für Intel, weniger für AMD. Und deshalb sehen wir diesen Bias zu Intel. Wir glauben, dass AMD genauso davon betroffen ist mit den Prozessoren. Das Problem ist der DRAM, nicht der Prozessor. Also was über die DRAM-Generation? Und nur DDR3 und DDR4 sind davon betroffen. DDR5 ist davon nicht wirklich betroffen. Wir hatten einige Fehler mit der Adressfunktion, wo das nicht funktioniert hat, aber ja. Mhm. Ja, warum sehen wir diesen großen Unterschied zwischen DDR3 und DDR4? Unter DDR4 haben wir TRR als Gegenmaßnahme. Und das klappt nicht mehr mit den einheitlichen Bittern, Mustern mit diesem Fuzzing. Es dauert länger. Und für die anderen haben wir auch die Tools dafür nicht mitgegeben. Für andere Gründe waren die gar nicht verfügbar, ja. Für die anderen DRAM-Generationen. Der grundlegende Zusammenfassung ist, für DDR3 ist es einfach, schnell und das ist klar, das wissen wir auch, dass Rowhammer JS am besten funktioniert. Und für DDR4 mit TRR funktioniert das Fuzzing mit nicht einheitlichen Mustern am besten, also Blacksmith. Und wenn wir jetzt auf die DRAM-Hersteller gucken, stellen wir fest, dass Samsung, Hynix und andere ähnlich davon betroffen sind, Micron ein bisschen weniger. Aber das hängt möglicherweise mit den Tools zusammen, die sich auf die anderen Hersteller konzentrieren. Also müssen wir jetzt unsere Glaskugel polieren und in die Zukunft gucken. Ich glaube, das sieht nicht besonders gut aus. Wir bekommen immer schlechtere proprietäre Entwicklungen, ähnlich wie TRR. Das bedeutet also, es bleibt also ein Spiel, lass uns die Parameter herausfinden und es brechen. Also das übliche Security-Katz-und-Maus-Spiel. Was ist also die Idee? Was wäre, wenn die Hersteller ihre Ansätze herausgeben würden? Das wird nie funktionieren. Verrückt. Okay. Wir werden in der Zukunft wahrscheinlich, die Angriffe werden einfach immer nur besser. Wir sehen auch besseres Zurückentwickeln der Adressfunktion. Und wir sehen wahrscheinlich auch zusätzliche Tools für bessere Plattformen, und das wird alles exploitable, und wir sind alle verloren. Wir haben auch eine gute Zukunft für uns, für unsere Verteidigung. Wir können den ganzen Fertigungsprozess verbessern. Wir können zurück zu den 90ern funktionieren mit den ganzen Größen. Aber hast du mal gesehen, was das heute kostet? Da gibt es kein Roaming mehr, weil sich keiner das leisten kann.
We could also use something like spatial isolation.
Könnten auch örtliche Isolation benutzen. Wir können unsere Daten weiter verteilen über die Speicherzugriffe, aber das funktioniert nicht mehr. Wir haben jetzt auch weiter entfernte Disks und wir haben auch zeilenweises Umflippen. Aber wir können die Verteilung zwischen den Zugriffen und den Refreshes aber das funktionierte nicht so gut für TRR, oder? Und es gibt auch noch andere Lösungen hier, die hier vielleicht funktionierten. Zum Beispiel, wir können zum Beispiel eine solche Integrationsfunktion wie CBI Rowhammer benutzen als Ersatz zu ECC. Die Idee ist hier, wir speichern kryptografische Hashes von einem Speicher und packen die auf eine separate Bank. Und auf die Art und Weise haben wir gute Sicherheitsgarantien und wir können natürlich auch die Bitflips prüfen durch Brute Forcing und können auch prüfen, ob die Checksum korrekt ist. Und was ist über das Memory Bandaid, was du gemeint hast? Die Idee ist, wir limitieren die Speicherbandbreite pro Prozess und limitieren damit die Anzahl der Aktivierungen, die ein Attacker hier machen kann. Aber das bedeutet ja Hardwareänderung. Und wir brauchen ein Per-Bank-Limit, und das haben die Prozessoren nicht, und ein Pro-Prozess-Limit, und da haben wir auch keinen Overhead über geschützte Prozesse, und damit wir keinen Overhead für die haben. Also andere Prozesse, ja. Was ist über das Flippy-RAM-Toolset? Das ist eine Menge von neuen Tools. Und wir fragen Forschende, das auch zu nutzen. Und sollen das auch auf different Systemen testen. Und wir wollen das gegen andere Systeme von Universitäten vergleichen. Das kann natürlich auch einfach aktiviert werden und dann hat man Ergebnisse von mehreren Teilen. Und wir wollen auch, dass andere unsere Ergebnisse reproduzieren und hochleisten und dann haben sie die gleiche Version und Version. Also Zusammenfassung. Rowhammer kann auf ungefähr 12,5% aller Systeme als Waffe genutzt werden. Das bedeutet also, die Adressfunktionen funktionierten auf 50% der Systeme nicht. Und das bedeutet auch, dass der Prozessor-Support auf Systemen ohne Intel nicht besonders gut war. Und wir können auch das wahrscheinlich verdoppeln mit besserer für die Adressen und die CPUs verbessern können. Und wir glauben auch, dass die Verteidigung muss sich ändern. Sie haben einige proprietäre Systeme entwickelt, die werden zurückentwickelt. Forscher finden neue Möglichkeiten, das zu beitragen. Wir müssen diese Security by Obscurity beenden. Das ist also Zusammenfassung. Und wir sind froh, einige Fragen zu nehmen.
If you have questions,
ja, wenn ihr Fragen habt, dann stellt euch bitte bei den Mikrofonen an. Starten wir mit Mikrofon 1. Welche Verteidigung würdet ihr empfehlen, in einen Speichercontroller einzubauen, den ihr ganz neu designen würdet? Ich würde CSI Rowhammer nehmen, wenn ihr den ECC-Chip habt. Wenn ihr ECC-Speicher nicht habt, aus irgendeinem Grund, dann müsst ihr irgendwas wie TRL oder Memory Bandaid verwenden.
One question, please, from microphone number two.
Mikrofon 2. Warum ist LGDDR anders betroffen? Also, warum ist das alles unterschiedlich betroffen? Weil die Werkzeuge für LGDDR anders funktionieren, mit einer anderen Rate und so weiter. Aber es gibt auch Paper, die LPDDR analysiert haben, aber die haben wir nicht in unser Tool Set aufgenommen, weil der Fokus auf x86 war. Ich glaube, die meisten Leute haben unser Toolkit auch auf älteren Systemen verwendet und nicht auf ihrem aktiven Laptop. Vielleicht haben wir auch deswegen nicht so viel Bitflips. Aber es liegt natürlich auch daran, dass ForscherInnen ihre eigenen Arbeitsgeräte für Experimente verwendet haben. Und in Wirklichkeit haben für Intel Marktanteil 90% oder so. Frage aus dem Internet, bitte. Das Internet möchte gerne wissen, für den ECC-spezifischen Angriff gibt es die Möglichkeit, dass nicht alle erforderlichen Bits geflippt werden, also dass der ganze Angriff erkannt wird als ECC-Fehler? Ja, es war wichtig, dass die Bitflips, glaube ich, identisch zur ECC-Distanz waren, also sie mussten genau 4 Bits in einer Zeile flippen, um nicht entdeckt zu werden, und sie konnten in einem RSA Public Key Nachrichten flippen und dadurch Nachrichten durchkriegen, die eigentlich hätten nicht durchgehen sollen. Und ich glaube, auch viele von den Bits, die geflippt werden, selbst in dem ECC-Angriff, wurden erkannt, und nur in einigen Fällen konnten sie über den Schwellwert gehen und deswegen ECC umgehen. Mikrofon 8. Vielen Dank für den Talk. Glaubt ihr, dass Rowhammer-Angriffe auch auf Embedded-Geräten funktionieren? Naja, wenn die CPU schnell genug ist und der DRAM betroffen ist, innerhalb von diesen betroffenen DRAM-Generationen, warum nicht? Es gab Fälle, wo sie etwas verwendet haben wie Pandaboards, um POF-Funktionen auf Rowhammer zu analysieren, und die waren betroffen, aber sie waren auch ziemlich alt und hatten komische alte DDR2-Speichermodule, also nicht ganz sicher, wie das mit aktuellen Embedded-Systemen funktioniert, aber es hat in der Vergangenheit funktioniert. Und wir haben auch Realtime-Betriebssysteme, also ich glaube, es ist ein bisschen anders dort. Wir haben noch ein paar Minuten. Mikro 4, bitte. Hättet ihr gerne, dass Leute euer Test-ISO weiterverwenden? Generell ja, natürlich. Wir haben den Server immer noch am Laufen. Es gibt vielleicht eine Follow-up-Version von unserem Paper, die wir auf Archive packen können, wenn wir genügend Daten kriegen, um die Anzahl von Datensets im Paper zu erhöhen. Andererseits können Leute natürlich nur testen, ob ihr System betroffen ist. Wir haben noch einige NSBasics, oder? Ja, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr uns besuchen bei der Wirtshaus Franz Assembly hinterher, und da könnt ihr zumindest ein paar USB-Sticks kriegen. Noch eine Nachfrage? Werdet ihr das ISO aktualisieren, wenn eins von den Tools aktualisiert wird mit den Hinweisen aus eurer Transition? Wir haben AMD noch nicht integriert, aber es wäre natürlich interessant, das ist auf GitHub. Wir schauen mal, wer dafür zuerst Zeit hat.
Mikrofon Nummer 1, please. Ja, Volt, randomized functions for the.
Würden zufällige Funktionen für die MAC-Adresse, also nicht statische Funktionen, sondern für jeden Speicherkontroller unterschiedlich? Es würde nur teilweise helfen, weil die Adressfunktionen nur verwendet werden, um die Adressen in ein Array zu packen, also wir raten, wo die Reihe ist. Aber man kann immer diesen Seitenkanal verwenden, den wir angesprochen haben, und dann könnte man diese Adressen verwenden. Also es würde den Angriff nur etwas langsamer machen. Ich mag die Idee trotzdem, sie wurde schon als Paper veröffentlicht. Aber sie gefällt mir trotzdem. Habt ihr schon Ideen dafür, den Flipper-RAM zu verbessern? Ja, noch mehr Tools hinzuzufügen, weil es noch einige Entwicklungen gab in diesem Jahr, die wir noch nicht integrieren konnten rechtzeitig. Was, wenn ihr die virtuelle Adresse oder den Address Space Identifier verwendet, um innerhalb der Zeilen zu permutieren, damit es ist ein Problem, wenn man Seiten zwischen Adressräumen teilen möchte, aber man kann nicht leicht einen anderen Adressraum Raum angreifen. Es ist das gleiche Argument. Man würde es höchstens vielleicht um einen Faktor von 64 oder 32 verlangsamen. Wir müssen mehr von diesen Seitenkanalangriffen machen und da hat man das Ergebnis. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Vielen Dank. Eine Runde Applaus.
Dies war die deutsche Übersetzung von Rowhammer in the Wild.